Das Ohr am Netz, der Eko-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie.
Hallo zusammen, hallo Sven.
Heute ein spannender Termin, zumindest für alle Berlinerinnen und Berliner, denn am kommenden Sonntag ist Wiederholungswahl oder wie wir auch gerne sagen, Wahlwiederholung. Hat sich ja rumgesprochen, da sind letzte Mal ein paar Sachen schiefgelaufen. Oh, Wahlkarten waren nicht genug da, die Wahllokale waren überfüllt und während im Hintergrund die Umfragen liefen, wurde im Vordergrund noch abgestimmt. Also das war, nennen wir es vorsichtig, suboptimal, also alles nochmal auf Anfang. Und deswegen denken wir mal drüber nach. Ich meine, hey, das ist der Eko-Podcast. Wäre das nicht alles digitaler, viel problemloser und einfacher gegangen?
Ja, und bevor wir jetzt aber so richtig ins Thema einsteigen, schauen wir nochmal, was hat sich denn so in der digitalen Welt aktuell getan?
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, heute ist Safer Internet Day, der internationale Aktionstag für mehr Sicherheit im Netz, den ECO ja auch jedes Jahr aktiv mitbegleitet. Dieses Jahr steht das Ganze unter dem Motto Online am Limit, dein Netz, dein Leben, deine Grenze. Und ja, hier gibt es wie jedes Jahr sehr viele Workshops und Aktionen rund um Sicherheit im Netz. Auch der ECO bietet hier heute einen Workshop, einen Online-Workshop an. Für ganz kurz Entschlossene gibt es da tatsächlich auch noch die Möglichkeit teilzunehmen. Wer also heute schnell ist und sich für das Thema interessiert, kann unter dem Titel Vernetzt gut aufwachsen und leben, Stolpersteine und Stützräder im digitalen Raum noch einiges lernen zum Thema Kinderschutz, Jugendschutz im Netz und wie man sich dort sicher bewegt. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ja, wichtiger Tag heute und das Thema Sicherheit im Internet ist eben für uns alle wichtig. Wie heißt es so schön? Das geht uns alle an. Und es fängt an mit unseren Passwörtern. Gerade kürzlich war ja auch der Ändere-Dein-Passwort-Tag. Auch da ganz klar nochmal der Hinweis, Leute, ihr müsst sichere Passwörter verwenden, weil, Überraschung, das tun immer noch nicht die meisten. Sidonie, was glaubst du, was ist aktuell das beliebteste Passwort in Deutschland? Das
ja,
Passwort des Jahres 2022?
Ich habe ja die Meldung mitverfasst, insofern weiß ich es tatsächlich. Es ist tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, man darf es gar nicht so laut sagen.
Oder? Also ich meine, das hat unfassbar. Das Hasso-Plattner-Institut rausgefunden, aber es ist doch traurig. Also ich meine, was ja mehr und mehr passiert, zumindest was mir auffällt und was mich dann auch manchmal ein bisschen ärgert, ist, mich zwingen ja Diensteanbieter mittlerweile dazu, da ein bisschen kreativer zu werden, weil so ein Passwort ist jetzt immer mindestens 10 Zeichen lang. Außerdem ist es mindestens mit einem Satzzeichen, einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben und einer Zahl. Also ganz so einfach wird es jetzt den, ich sag mal, faulen Säcken da draußen nicht mehr gemacht.
Ja, und es muss auch immer was Neues sein, ne? Das finde ich manchmal so nervig, ne? Wenn man sich dann nicht mehr erinnert und dann irgendwie das nimmt, was man ja irgendwie schon mal, was man ja fast immer nimmt, das geht dann auch.
Und dann
aber
macht man noch ein Ausrufezeichen hinten mehr, genau, ran oder ja. Einen Punkt. Das ist auch nicht sinnvoll. Also ich finde auch, also das ist ja auch was, was rausgekommen ist, und zwar in einer Umfrage im Auftrag des ECO, dass 37,6% gerne irgendwie das gleiche Passwort länger verwenden würden, auch wenn dieses dann ein sicheres ist. Und der Trend zu sagen, ihr müsst es jeden Monat ändern, der wird auch in manchen Sachen schon wieder zurückgenommen, weil es eben nicht zu mehr Sicherheit führt, sondern eher zu mehr Verwirrung und damit am Ende wieder unsicherer wird. Nur wichtig ist nochmal für alle, die das hier hören und sagen, ja komm, was ist denn 1, 2, 3, 4, 5, 6 so schlimm? So ein Passwort ist innerhalb von einer Millisekunde geknackt, wenn man da mal eine Software drüber laufen lässt, die einfach so, ich sag mal, gängige Passwörter ausprobiert. Sobald da schon die 3 durch ein E ersetzt ist, dauert es deutlich länger und umso kryptischer das Passwort wird, umso schwieriger wird es dann. Und ich habe immer einen ganz guten Hinweis, wie man sich doch sichere Passwörter macht. Man nimmt sich irgendeinen Satz, sowas wie, ich trinke gerne Rotwein. Und da nimmt man halt Groß- und Kleinbuchstaben rein. Und wenn man alleine die E's durch eine 3 ersetzt, dann hat man schon ein unfassbar sicheres Passwort, was man sich gut merken kann, weil man trinkt ja gerne Rotwein. Ne? So. Und mit so Sätzen funktioniert das ganz gut. Ansonsten werden die ja auch, man kann auch Rosé nehmen, kein Problem. Ansonsten werden die Passwörter ja auch mittlerweile sehr sicher generiert vorgeschlagen. Die kann man sich dann natürlich nicht merken, aber irgendwas, wie es so schön heißt, ist ja immer. Also bitte sichere Passwörter verwenden.
Ja,
nicht
genau.
Überall das Gleiche.
Und wenn einem gar nichts einfällt, kann man auch einfach einen Passwortmanager verwenden. Das geht ja auch. Ja, dank KI sind Passwörter sowieso mittlerweile ja relativ schnell zu knacken. Stichwort KI, da sind wir beim Thema ChatGPT. Das ist ja gerade in aller Munde der Chatbot, der es möglich macht, dass man sozusagen keine Hausarbeiten mehr schreiben muss und keine Texte mehr selber verfolgen befassen muss und so ziemlich auf jede Frage eine Antwort hat. Nur da stellt sich halt auch wieder so ein bisschen die Frage, das ist ja nun wieder etwas, was sozusagen in den USA entwickelt wurde. Und man fragt sich, wo bleibt denn Deutschland bei diesem ganzen Thema KI, was ja durchaus große Entwicklungspotenziale für alle möglichen Anwendungen und Dienste für die digitale Transformation bereithält. Und dazu ist jetzt ganz frisch auch eine Machbarkeitsstudie erschienen. Große KI-Modelle für Deutschland heißt sie. Auch ECO gehört hier mit zu den Autoren. Und diese Studie bringt eigentlich zwei wichtige Erkenntnisse. Nämlich einmal, der Bedarf an KI-Sprachmodellen ist in Deutschland tatsächlich sehr groß. Und wir müssen dringend eine eigene KI-Infrastruktur in Deutschland aufbauen, damit Unternehmen hierzulande mit den globalen Entwicklungen eben auch mithalten können.
Und vielleicht sogar in deutscher Sprache.
Genau. Also das Ganze war eine Befragung eben von Experten, Expertinnen zum Thema KI. Und 71% der befragten KI-Unternehmen setzen tatsächlich den Fokus auf Entwicklung und Nutzung von Sprachmodellen bereits schon. Und mehr als 80% der befragten ExpertInnen raten tatsächlich zum Aufbau eines deutschen KI-Ökosystems. Ja, das Ganze ist eine Studie der LEAM-Initiative. Und ECO hat hier, wie gesagt, auch mitgearbeitet. In den Shownotes findet ihr hier auch nochmal einen Link zur Studie, wen das interessiert.
Ja, und wenn wir eine funktionierende deutsche KI hätten, dann hätte die uns vielleicht empfohlen, digital zu wählen. Also vielleicht schon bei der letzten Wahl in Berlin, bei der letzten Abgeordnetenhauswahl, da ist einiges schiefgegangen. Die nächste Wahl steht an, kommenden Sonntag, und sie ist, oh Überraschung, komplett analog. Ja, so richtig mit Papier und Kreuzchen machen und ohne und hingehen oder vorher per Briefwahl, aber so richtig mit Poststempel und abschicken. Naja, und bevor wir in unser Thema einstarten, ob denn digitale Wahlen im Jahr 2023 in Deutschland grundsätzlich möglich und sinnvoll wären, gucken wir mal so ein bisschen rundrum, was denn unsere europäischen Nachbarn in Sachen digitaler Wahl aktuell so auf der Pfanne haben.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin werden, weil bei der Wahl viele Probleme und Fehler auftraten, komplett wiederholt. Was hat das Bundesverfassungsgericht genau entschieden? Im November 2022 hat der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden, die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin müssen wiederholt werden. Das Ergebnis der Wahlen aus dem September 2021 erklärte der Berliner Verfassungsgerichtshof für ungültig. Die Begründung: Es habe zu viele Pannen gegeben. Gegen diese Gerichtsentscheidung gingen mehrere Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht ein. Wegen der kurzen Zeit bis zum geplanten Wahltermin am 12. Februar reichten sie auch einen Eileintrag ein. Ihr Ziel? Die Wiederholungswahl vorläufig zu stoppen, bis über die Verfassungsbeschwerden endgültig entschieden ist. Mit diesem Eilantrag sind sie nun gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung in dem Eilverfahren ohne Begründung bekannt gegeben. Wer sind die Beschwerdeführer? Insgesamt sind 5 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingegangen. Geklagt hatten verschiedene gewählte Abgeordnete aus Berlin, aber auch Wählerinnen und Wähler. Wird es nach der Berliner Wahl eine abschließende Entscheidung geben? Ja, das Gericht wird auch in der Hauptsache über die Verfassungsbeschwerde entscheiden. Die Abgeordneten haben danach bis zum 2. März Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine Entscheidung in der Hauptsache könnte dann in einigen Monaten folgen. Könnten Online-Wahlen nicht eine Alternative zu traditionellen Wahlen darstellen? Digitale Wahlen könnten schnellere Wahlergebnisse liefern und, ist ein E-Voting-System einmal implementiert, könnte es langfristig zu einer Kostenersparnis führen. Aber der wohl wichtigste Faktor wäre eine vermutlich steigende Wahlbeteiligung. Auf der Kontraseite stehen hingegen Faktoren wie die Angst vor Cyberattacken oder anderen Formen des Wahlbetrugs und Wahlmissbrauchs. Auch wird befürchtet, dass das Wählen auf Knopfdruck mit einer unzureichenden Reflexion einhergehen könnte. In welchen Ländern wird heute digital gewählt? Als Vorreiter des E-Votings gilt Estland. Als erstes Land der Welt hat Estland 2005 ein flächendeckendes E-Voting-System implementiert. Rund ein Drittel der WählerInnen nutzt mittlerweile diese Form der Stimmabgabe bei kommunalen, nationalen und Europawahlen. Es gibt aber auch Länder wie Norwegen, die die Implementierung des E-Votings nach ersten Versuchen in 2011 und 2013 heute nicht weiter verfolgen. In Deutschland haben 2005 bei der 16. Bundestagswahl 2 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme mittels Wahlcomputer abgegeben. Der Verfassungsgerichtshof hat dann festgestellt, dass der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl, welcher auch die Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit der Wahlvorgänge inkludiert, nicht ausreichend gegeben war. Aufgrund wahlrechtlicher und wahlpraktischer Gründe wird bislang Abstand von der Implementierung des E-Votings genommen. Aber die Forschungen laufen in Deutschland dazu weiter.
Ja, unglaublich. Jetzt haben wir ja gehört, digital wählen hier in Deutschland noch und denkbar und in Estland schon quasi ein alter Hut. Seit unglaublichen 17 Jahren ist das dort schon möglich. Auch bei der letzten Wahl, ich glaube 2019 war, die haben schon über die Hälfte der Esten ihre Stimme tatsächlich digital abgegeben. Wie sich das Ganze entwickelt hat und welche Erfahrungen Estland damit gemacht hat, darüber hast du ja mit Robert Krimmer gesprochen.
Im Gespräch.
Robert Krimmer ist gebürtiger Österreicher, aber Wahleste, wenn man das so sagen will. Er ist Wahlexperte und kennt sich bestens mit Estland aus. Bis November 2022 war er Professor für E-Governance an der Universität von Tartu. Sein Fachgebiet ist unter anderem die digitale Transformation, elektronische Partizipation und E-Voting. Herr Krimmer, herzlich willkommen im OAM Netz.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Herr Krimmer, Estland ist ja richtig weit vorne. Das ist ja auch immer so das Paradebeispiel, wenn es um die digitale Gesellschaft geht. 2005 hat das Land das erste Mal online gewählt. Das ist schon relativ früh gewesen. Wie kam es dazu und wie funktioniert eigentlich das Voting per Internet in Estland?
Es war im Prinzip so dieser erste große Schwung, dass man gesagt hat, jetzt haben wir wirklich alle Dienstleistungen, die der Staat anbietet, auch wirklich online angeboten. Und war insofern auch ein sehr wichtiger Treiber, dass letztendlich das digitale Verarbeiten oder sagen wir so, dass man Dinge digital macht, wirklich in der Bevölkerung angekommen ist. Woher das Ganze stammt, ist einerseits, also im Prinzip Estland ist unabhängig geworden, ziemlich zur selben Zeit, wie die deutsche Wiedervereinigung stattgefunden hat. Die Esten haben sich halt anstelle, dass man einfach Westdeutschland kopiert, gesagt, wir nehmen nur die besten Sachen von Westdeutschland, haben sie also deutsche Gesetze angeschaut und die dann nachher so runtergebrochen, dass sie bestmöglich auch umsetzbar sind im Digitalen. Das war zwar am Anfang nicht der direkte Plan, aber hat sich so ein bisschen so ergeben. Andererseits hat sich Estland sehr stark an den Nachbarn orientiert und Finnland war gerade in den 90ern mit Nokia, mit Internet, also wirklich so ein Vorreiter, was das Digitale betrifft. Und Finnland ist sowas Ähnliches wie für Österreich Deutschland darstellt. Das ist sozusagen der große Bruder, zu dem man raufschaut und dem auch überholen will. Und dann war natürlich Ende der 90er dieser riesengroße Boom, somit auch, es gibt erste Startups, die komplett anders funktionieren. Man hat gedacht, Wirtschaften funktioniert anders. War also diese erste große Blase. Und in der hat der damalige amerikanische Präsident Bill Clinton, der hat also ein wesentliches Dekret erlassen, Ende von 1999, wo er eben dann gesagt hat, einerseits, wir führen jetzt die digitale Signatur ein und lasst uns doch überprüfen, ob wir Internetwahlen durchführen können. Und dieser Workshop für Internet Voting fand also im Oktober 2000 statt, also vor der ominösen Präsidentenwahl, wo dann Al Gore, der Erfinder des Internets, verloren hat, obwohl er mehr Stimmen hatte als George Bush. Und dann gab es noch einen zweiten Workshop nach diesem großen Wahldesaster in Florida im Januar 2001. Und da hat man dann gesagt, na, also Amerika hat wirklich zwar den Glauben, dass sie die beste Demokratie haben, aber die Wahlen sind halt wirklich, sagen wir so, verbesserungswürdig oder es ist so ein Bereich, in dem es sehr schwierig ist, etwas zu digitalisieren. Und mit dieser Aufgabe, dieses Führungsanspruchs, hat sich dann Estland gesagt, also wenn die Amerikaner das nicht können, wir können das schon lang. Und das hat insofern ganz gut gepasst, weil die Esten zu dem Zeitpunkt überlegt haben, eine digitale Signatur auf den Personalausweis einzuführen. Und sie haben sich halt überlegt, wie bringen wir diesen Personalausweis bei den Leuten an? Nicht nur, dass sie ihn haben, das haben wir so relativ einfach gesagt, wenn wir 20 Millionen Euro in die Hand nehmen, dann muss das jeder haben. Ja? Aber wir müssen die Leute überzeugen, dass sie es auch nutzen. Ja? Und da haben wir gesagt, naja, lasst uns doch eben diese Internetwahl einführen. Und da gab es dann mehrere Workshops und nachher noch ein bisschen einer rechtlichen Diskussion wurde es eben 2005 das erste Mal eingesetzt. Und da war ich dann auch das erste Mal in Estland.
Also das heißt, Sie waren dabei, als es losging quasi mit der, genau, mit der Online, genau, mit der Internetwahl. War das denn irgendwie damals schwierig? Also hatten die Leute Angst davor oder waren alle, ich sag mal, entspannt oder freudig begeistert, dass das jetzt quasi übers Internet geht?
Also Estland grundsätzlich ist ein kleines Land. Das ist ein Land, das hat die Größe der Schweiz oder der Niederlande, aber eben nur 1,3 Millionen Einwohner, also wirklich nur ein Bruchteil. Das heißt, die Esten haben zuallererst mal Angst, dass sie niemanden kennt. Was passiert, wenn einen niemand kennt? Wenn einen der große Feind, und das ist in dem Fall Russland, die ehemalige Besatzungsmacht, einfach annektiert und es kennt einen niemand, dann wird sich auch niemand darüber aufregen. Das heißt, die Esten haben als zuerst mal die Wichtigkeit, dass jeder weiß, wo denn eigentlich Estland ist. Das ist das nördlichste der drei baltischen Staaten. Jetzt hat also diese Internetwahl eine irrsinnige Aufmerksamkeit erregt. Also die Leute haben gesagt, boah, also Estland ist ja wirklich vorne dran. Und das hat dann Nationalstolz natürlich ausgelöst. Und das war mal das erste Gefühl mit dieser Internetwahl. Es war stolz, das erste Land zu sein, das sowas angeboten hat. Und auf der anderen Seite waren halt die Leute, naja, ich muss es ja nicht nutzen. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit und insofern war das eigentlich alles sehr positiv. Und es war dann auch kein Wunder, nachdem das also neu war, recht technisch aufwendig. Man musste den Kartenleser, man musste den Ausweis haben, man musste dann 2 PIN-Codes scannen und noch eine Software runterladen. Es haben nur 2% der Wählerinnen und Wähler genutzt bei der ersten Wahl. Ich war total enttäuscht und dachte, also nicht einmal 10.000 von der 500.000 Wähler, die jetzt da dabei sind, nutzen das. Und erst wie ich dann draufgekommen bin, dass also 2/3 von diesen 10.000 zum ersten Mal den Personalausweis digital benutzen, habe ich gesehen, oh, diese Internetwahl hat eine Chance, Technologie den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären. Ja, mhm. Das ist also so interessant, dass die Leute anfangen, diese Technologie zu lernen, wie die denn funktioniert, aber das führt nicht dazu, dass man das täglich benutzt. Und da war dann das Online-Banking sehr wichtig, das dabei auch eingeführt wurde, wo man gesagt hat, wenn du online eine Banküberweisung durchführen willst, wenn die mehr als 400 Euro beträgt, dann musst du auch diesen Personalausweis einsetzen. Also durch was interessant war wie die Internetwahl und etwas, was nützlich war wie die Online-Überweisung, hat man es geschafft, dass heute über die Hälfte der Wählerinnen und Wähler höchstwahrscheinlich im März bei den nächsten Parlamentswahlen in Estland die Internetwahl nutzen werden.
Und wir reden ja über eine Zeit, das ist jetzt ja fast 20 Jahre her, wenn wir mal ehrlich sind. Genau. Also das sind ja so die ersten Schritte für viele Menschen im Internet gewesen und dann gleich so großartig. Kurz mal einen Blick auf die Gegenwart. Wie sieht es heute aus? Ich meine, in Estland wird immer noch digital gewählt übers Internet. Ja. Wie viele Menschen nutzen das mittlerweile? Kann man überhaupt noch physisch hingehen?
Ja, also Estland ist ein Land, das einen sehr komfortablen Weg zum Wählen beschlossen hat. Also sagt, man will es so einfach wie möglich machen, für die Wählerinnen und Wähler an der Wahl teilzunehmen. Das heißt, man kann im Supermarkt wählen, man kann 9 Tage vor der Wahl schon seine Stimme abgeben, im eigenen Wahllokal, in einem fremden Wahllokal. Ich kann im Ausland Briefwahl verwenden und an meine Botschafter schicken. Ich kann bei der Botschaft abstimmen. Ich kann auf dem estnischen Boot abstimmen. Es gibt also 13 verschiedene Wahlkanäle. Und die Internetwahl ist mittlerweile der populärste von diesen ganzen. Also super. Jeder zweite Este nutzt das Wählen übers Internet und ist auch so, wenn man es einmal genutzt hat, dann nutzt man es immer wieder.
Ja, weil man einmal sich durchgekaut hat, ne, und einmal verstanden hat, wie es geht, dann ist es halt auch wirklich komfortabel. Wie so viele Sachen, wenn sie erstmal installiert sind. Never change a running system. Aber Herr Kammer, jetzt gehen wir mal in der Gegenwart nach Deutschland rüber. Wir sind halt deutlich mehr als 1,3 Millionen und wir sind deutlich technikskeptischer, möchte ich mal sagen. Also ich kann nur sagen, ich war in der Corona-Pandemie als Reporter unterwegs und dann ging es darum, um Impftest oder Testtermine und da habe ich wirklich viele hilflose alte Menschen auf der Straße getroffen, die gesagt haben, ich kann den Termin nur übers Internet machen, ich habe nicht mal Internet, ich kann mich nicht testen lassen. Also das ist so ein typisch deutsches Problem. Wäre sowas wie eine Internetwahl in Deutschland überhaupt machbar? Oder sollte man einfach es einführen und sagen, hey, wer will, kann und wer nicht will, muss ja nicht?
Naja, also Estland und Deutschland kann man wahrlich nicht vergleichen. Nämlich einerseits, weil andere Herangehensweise zu Technologie natürlich da ist. Wobei sich das eigentlich an sich nicht unbedingt so widerspricht, sondern eher so von dem Datenschutzgedanken her. Die Esten haben jetzt nicht so die Erfahrung gehabt, dass die eigenen Leute den Machtapparat missbraucht haben, sondern im Prinzip Missbrauch ist in Estland immer mit Besatzern verknüpft. Und jetzt ist so die Idee, jetzt haben wir selber unseren Staat, also können wir uns schon selber vertrauen. Und genau diesen Unterschied gibt es eben in Deutschland, auch in Österreich, dass man eben da Datenschutz ganz anders wahrnimmt und auch eine andere Angst hat vor der Obrigkeit. Das ist aber nicht mal so sehr das größte Problem bei dem Ganzen, sondern vielmehr ist eigentlich die Verwaltungsstruktur. Estland ist ein unilaterales Land, das heißt, es gibt keinen Föderalismus. Das heißt im Prinzip, es gibt nur ein System, das im ganzen Land eingesetzt werden kann. Und genau das habe ich ja in Deutschland mit den 16 Bundesländern nicht, die sie also durchaus immer unterschiedliche Systeme haben. Die Wahlorganisation ist auch komplett anders aufgebaut. Das heißt, die Komplexität, so ein System einzuführen, ist in Deutschland ganz eine andere wie in Estland. Ja. Und dann natürlich hat sich Estland als Ganzes digitalisiert. Also in Estland ist gar keine Frage, ich mache mal meine Termine mit beim Arzt elektronisch aus, gibt eine eigene App dafür, ich kann meine Patientenakte online einsenden. Also was in Deutschland seit 20 Jahren vorbereitet wird, ist in Estland seit 15 Realität. Bei uns gibt es elektronische Rezepte, man macht die Steuererklärung innerhalb von 5 Minuten. Also das ist einfach eine ganz andere digitale Realität. Daher kann man nicht sagen, naja, die Internetwahl kann man jetzt einfach so einführen, sondern es ist Teil eines gesamten Systems. Und dass wir in Deutschland jetzt einfach so reinzupropfen, so als Insellösung, macht gar keinen Sinn.
Aber, Herr Krimmer, Sie haben ja gesagt, dass zum Beispiel das Einführen der digitalen Wahl in Estland viele Menschen, nämlich über 10.000, dazu gebracht hat, das erste Mal sich mit dem Thema zu beschäftigen und sozusagen diese gesamte Digitalisierung richtig in Schwung gebracht hat. Und so ein In-Schwung-Bringen der Digitalisierung, darauf warten wir in Deutschland ja so ein bisschen. Gut, vielleicht erstmal flächendeckend Highspeed-Internet. Aber ich meine, könnte das nicht auch ein Anreiz sein zu sagen, okay, und jetzt will ich eben die eine digitale Identität und ich will jetzt, dass das schnell vorangeht. Also könnte da ein Druck entstehen?
Natürlich entsteht ein Druck, dass die Leute sagen, so jetzt probiere ich das mal aus, aber es bleibt beim Ausprobieren. Es ist nur ein Teil von der Gesamtstrategie. Also Internetwahlen machen Sinn, um Leuten die Technologie näher zu bringen, also jetzt den neuen Personalausweis in Deutschland zum Beispiel mit der elektronischen Identitätsfunktion. Das wäre so durchaus eine sinnvolle Aktion. Aber wenn ich nicht diese zusätzliche nützliche Anwendung habe, wo ich es täglich einsetzen kann, bringt das gar nichts. Ja, das heißt, es muss das Gesamtsystem stimmen, dann macht es Sinn. Ansonsten ist das wirklich verpulvertes Geld, das relativ wenig bringt.
Das ist ein schönes Stichwort, Herr Grimmer. Wir sind jetzt ja ganz kurz vor der Wiederholungswahl, wie sie immer ganz doll genannt wird, in Berlin, weil da ist ja letztes Mal ziemlich viel schiefgegangen. Da waren zu wenig Wahlkarten, die falschen Wahlkarten, also so richtig analoge Probleme mit Papier, also Papierprobleme. Ja. Hätte das da geholfen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, digital zu wählen? Also hätte Fahrradkette, aber so aus Ihrer Sicht als Wahlexperte und Digitalisierungsexperte.
Naja, also eine Internetwahl ist im Prinzip dasselbe, wie dass man nur eine Wahlurne hat, die man betreuen muss. Also insofern ist es natürlich leichter, aber mit einem viel höheren Aufwand als eine Papierwahl jetzt zu administrieren. Ich muss aber weniger Leute schulen. Na, führt aber dazu auch eine weniger demokratische Kontrolle. Wenn wir jetzt das Problem in Berlin ansehen, dann kommen da viele Dinge dazu. Aber Logistik ist sicher eines, was sehr klar mit Schulung, mit Ausbildung, mit der Routine auch zu tun hat. Und da hat es offensichtlich gehapert. Ne? Die deutschen Wahlen, soweit ich das nachvollziehen kann von außen, haben sehr stark den Bedarf an Freiwilligen, an Leuten, die sich als Wahlhelfer auch betätigen. Manche machen das schon langjährig, aber tendenziell gibt es einen Mangel daran. Und wenn es Mangel gibt, dann schaut man nicht so sehr auf eine langfristige Ausbildung und dann können solche Probleme entstehen. Das heißt, ein Investment führt sicher dazu hin, dass man sagt, man muss das professionalisieren, man muss das besser unterstützen, es muss bessere Schulung geben, dann kann man solche Probleme lösen. Aber eine Internetwahl wäre keine Lösung für so ein Problem, weil wenn das System an sich solche Schwächen hat, dann werden die auch bei der Internetwahl auftreten.
Okay, dann lassen Sie uns einmal kurz in die Glaskugel gucken. Wenn ich als jemand, der Digitalisierung sehr schätzt, endlich digital übers Internet wählen will, muss ich auch langfristig wie Sie nach Estland auswandern oder kann ich sagen, in so und so vielen Jahren ist es soweit? Was glauben Sie, wie lange wir noch brauchen? Also ich will jetzt gar nicht sagen in ganz Europa, aber sagen wir mal in Deutschland.
Naja, ein deutscher Innenminister, der Herr Schily, hat sich im Jahr, was war es, 2001 hinausgelehnt und gesagt, 2010 wird die deutsche Bundestagswahl online stattfinden. Naja, wir wissen beide, was die Realität ist. Ich habe daraus gelernt und mache keine Vorhersagen. Selbst in der Schweiz, wo sehr viel Geld da rein investiert worden ist, seit 1998 dran gearbeitet wird, ist es heute nicht komplett Realität, auch wenn es manchmal immer wieder geht. Aber das ist einfach eine Frage, das kann man nicht so einfach übers Knie brechen und sagen, naja, in 10 Jahren wird es soweit sein. Wenn Deutschland die nächsten 10 Jahre wirklich das OZG, die anderen Zugangsprobleme, die anderen Digitalisierungsprobleme in den Griff kriegt, und das geht eigentlich nur durch eine Verwaltungsreform, dann wird auch die Internetwahl möglich sein. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sehe ich das im Moment nicht.
Herr Grimmer, dann sehen wir uns spätestens in 10 Jahren in Estland. Vielen, vielen Dank für das Interview, war sehr spannend. Und fühlen Sie sich beneidet, ob der ganzen digitalen Möglichkeiten, die Sie an Ihrem Wahlheimatort haben und ich hier noch nicht. Sinuni, jetzt haben wir ja noch nicht die Wahl, wählen wir digital oder nicht digital. Aber bist du eine physische Wählerin oder eher so eine Briefwählerin?
Ich bin tatsächlich Briefwählerin, also seit Jahren schon. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich physisch bei irgendeiner Wahl war, weil ich auch immer nicht so richtig abschätzen kann, bin ich nun da, bin ich nicht da. Und deswegen mache ich das immer schon reflexmäßig. Sobald die Unterlagen ankommen, schicke ich den Antrag ab zur Briefwahl. Ganz einfach, immer.
Ja, ich bin dann noch, ich sag mal, zu Fuß unterwegs. Also zumindest seitdem ich in Brandenburg lebe. Als ich noch in Berlin gelebt habe, da war es auch so, da habe ich hin und wieder Briefwahl gemacht, weil man nie so richtig abschätzen konnte, wie lange steht man da in der Schlange. Und ich habe ja Sonntag früh, habe ich ja immer Radiosendung. Das heißt, bei mir ist es an Wahlsonntagen so, ich mache dann meine Radiosendung, dann gibt es einen kurzen Mittagsschlaf und danach gehen wir dann wählen, was bei uns so wie 250 Meter um die Ecke in so einem Gemeindehaus ist. Und da ist auch nie eine Schlange. Das heißt also, ratzfatz ist man damit durch. Aber natürlich würde ich es gern digital machen. Und dass das durchaus sinnvoll wäre, zumindest für die, die Briefwahl machen, und gar nicht in Deutschland leben. Darüber und über viele andere Optionen und Möglichkeiten der digitalen Wahl habe ich mit Carlo Petruschke gesprochen.
Im Gespräch.
auf dem Weg zur digitalen Wahl, das ist jetzt nicht unbedingt hopp oder top, wie wir ja auch schon aus Estland erfahren durften. Da gibt es diverse Zwischenschritte und die lassen wir uns jetzt einfach mal erklären. Und zwar von Carlo Petruschke. Er ist Director Consulting Services bei CGI und kümmert sich dort um Digitalisierungsmöglichkeiten in der Verwaltungsarbeit. Hallo Carlo, schön, dass du dabei bist.
Hallo, grüß dich.
Carlo, also ich habe es ja gerade schon gesagt, es muss ja nicht entweder oder sein. Ne? Es gibt ja auch auf dem Weg zum E-Voting auch unterschiedlichste Zwischenschritte. Wie könnten die deiner Meinung nach sinnvoll aussehen?
Ich glaube, da, Sven, hast du einen großen oder einen wichtigen Punkt. Wahlen, digitale Wahlen oder Digitalisierung in Wahlen ist ein weites Feld. Ich glaube, landläufig viele denken sofort an die Stimmabgabe per Handy oder über den Laptop. Aber de facto innerhalb des Wahlprozesses, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es viele Möglichkeiten zu digitalisieren. Was ich vielleicht nochmal ganz am Anfang herausstellen würde, eine Wahl ist besonders. Und warum ist sie besonders? Weil Wahltag ist. Ein Raketenstart kannst du im Countdown unterbrechen, kurz 5 Sekunden vor Abheben sagst du, nee, stopp. Und das geht bei Wahlen nicht. Deswegen unglaublich wichtig, sich zu überlegen, warum man das Ganze eigentlich macht. Und ich glaube, das leitet zu der Frage hin, warum digitalisieren wir Wahlen überhaupt und wie sehen dann Schritte aus, die sinnvoll sind. Ich glaube, du hast es gesagt, mit Island ist sicher das prominenteste Beispiel. Distance E-Voting im Sinne von Stimmabgabe übers Handy oder über den Laptop und Ausweisen mit dem Personalausweis, einer elektronischen Funktion. Aber sicher gibt es auch andere Varianten, kennen wir aus Amerika, ein Thema wie E-Voting im Wahllokal, also Wahlmaschinen auf einem digitalen Bildschirm oder Digitalisierung im Prozess, beispielsweise E-Counting. Das heißt, der Bürger, wir stimmen weiterhin auf einem physikalischen Papierwahlzettel ab, auf einem Stimmzettel, aber im Hintergrund wird die ganze Sache automatisiert gescannt, was es schneller macht.
Okay, wo aktuell stehen wir denn? Ich glaube, wir sind noch komplett analog, oder? Also das heißt, wir kriegen Papierzettel geliefert, die werden gezählt und dann werden die von Menschen gezählten Zahlen wieder von Menschen zusammengezählt und am Ende ausgewiesen?
Es kommt drauf an, ist die gute Antwort. Wahlen sind in der Verantwortung der Kommunen innerhalb Deutschlands. Kommunen haben wir einige tausend in Deutschland. Das heißt, die unterschiedlichen Kommunen haben auch unterschiedliche Lösungen für sich gefunden und auch gesucht, muss man sagen. Es gibt in München beispielsweise, kann man googeln, den sogenannten Wahlkoffer, der eine digitale Unterstützung im Zählprozess ist. Das heißt, so wie du sagst, es wird alles analog weiter ausgezählt, aber die Wahlhelfer im Wahllokal haben die Möglichkeit, anhand eines Laptops dabei unterstützt zu werden in diesem Auszählungsprozess, der je nach Wahltyp, gerade in Bayern die Kommunalwahl, nicht sehr einfach unterstützt wird. Das heißt, da gibt es digitale Möglichkeiten. Und auch für uns als Bürger, also für 99% ist die Wahl die Abgabe unserer Stimme, also das kleine Kreuz machen. Für den Rest der Beteiligten im Vorfeld, eine Wahl geht so manchmal 12 Monate vorher los in der Vorbereitung, ist super viel Digitalisierung schon mit drin und dabei. Und es gibt auch andere digitale Lösungen. Baden-Württemberg beispielsweise hat so einen kleinen Scanstift, wo es auch versucht, eben Kreuze bzw. Stimmzählungen digital unterstützt auszuwerten.
Also das heißt, ich sag mal, Bundesland zu Bundesland ist da unterschiedlich weit, Kommune zu Kommune auch. Jetzt haben wir ja gerade in Berlin die Wiederholungswahl, die steht an. Was hätte denn da besser laufen können, wenn man an welcher Stelle sich vielleicht schon digitale Lösungen von Nachbarkommunen oder auch Bundesländern abgeguckt hätte, Carlo?
Nach meinem Verständnis sind die Gründe für die Kritik an der Durchführung oder beziehungsweise an den Wahlen in Berlin vielfältig. Was ich aus Erfahrung sagen kann, in eine Wahl muss sehr viel Planung, sehr viel organisatorische Vorbereitung gehen und dort kann IT sicher natürlich zur Entlastung beitragen und eben eine erfolgreiche Durchführung bedingen. Was man offensichtlich sagen muss, wenn wir eine Online, eine E-Voting-Solution hätten, also Distance-E-Voting, wäre natürlich am Wahltag im Wahllokal sicher weniger los. Aber da sind wir eine Lösung, da müssen wir international eigentlich eher schauen, wie wir die umsetzen können. Was vielleicht tatsächlich, aber da muss man grundsätzlich gerne mit dir gleich mal drüber reden, was sich ändern müsste, ist ein digitales Wählerverzeichnis beispielsweise. Also heutzutage ist es ja so, ohne Wahlschein musst du in dem dir zugeordneten Wahllokal wählen gehen, was sich anhand deines Wohnsitzes einfach bestimmt. Ja. Und hätten wir ein digitales Wählerverzeichnis, könntest du theoretisch in jedes Wahllokal in Berlin einfach gehen, ohne vorher dich irgendwo anmelden zu müssen.
Was bedeutet, wenn eins besonders voll ist und eigentlich gleich 18 Uhr gehe ich halt einfach in eins, wo es leerer ist und stimme nicht noch ab, obwohl im Hintergrund schon die Hochrechnung läuft. Das war ja auch eins der großen Probleme der letzten
Jahre. Genau, richtig.
Also vermute ich mal eine grundsätzliche Digitalisierung der Verwaltung wäre äußerst hilfreich, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, die Herausforderungen liegen in den Rahmenbedingungen. Ja. Wir haben sowohl in der Verwaltung, also die Gesetzgebung ist sehr ausführlich, was Wahlen betrifft. Zu Recht, Wahlen sind ein sensibles Gut in unserer Demokratie. Wir sehen die Kritik, auch die Teilung der Gesellschaft, die anhand von Diskussionen über die Wahldurchführung stattfinden kann. Also Amerika wird sicher dann das prominenteste Beispiel jetzt sein, als dass man sagt, sowohl in der Gesetzgebung müsste sich was bewegen, aber auch bei den Beteiligten. Ja. Der Bürger vielleicht mehr einfordern, digitale Möglichkeiten in der Wahl zu haben, als auch die Parteien, die vielleicht als die zu wählenden Gremien auch eben ihren Anteil leisten könnten, hier einen Schritt nach vorne zu tun.
Das Estland-Beispiel haben wir uns schon ausführlich erklären lassen, wie die 2005 angefangen haben. Die haben einfach mal gesagt, so, jeder Este, egal ob er in Estland wohnt oder auch irgendwo sonst, hat ab jetzt die Möglichkeit, digital zu wählen, muss er aber nicht. Aber komplett, also sozusagen von Ferne, am eigenen Computer. Glaubst du, das wäre eine gute Idee, das in Berlin so einzuführen und zu sagen, wer Bock hat, der kann das jetzt schon mal machen? Oder sollte man da doch kleinteiliger anfangen? Also du hast ja gerade schon gesagt, wir bräuchten erstmal ein Wählerverzeichnis überhaupt.
Ja, digital.
Aber so am Backend, also für den User.
Und ein digitales Wählerverzeichnis. Es gibt sicher ein Wählerverzeichnis anhand der Einwohnermeldedaten auf Papierform. Ja. Die werden dann gedruckt auf Dutzenden, Hunderten, Tausenden Seiten und dann verteilt in die Wahllokale. Eine stufenweise Einführung wird sicher das Sinnvollste sein. Obgleich man durchaus da den spannenden Frage stellen kann, möchte man bestehende Prozesse digitalisieren und hat dann digitalisierte bestehende Prozesse, wie gut und schlecht die sind, lässt sich dann hinlänglich diskutieren. Oder macht man nicht Digitalisierung vom Ende denken, digitale Prozesse, die für den Bürger sehr zielführend sind und springt dann Richtung einer Online-Distanzwahl. Was man aber machen sollte, ist eben vielleicht nicht für alle direkt ausrollen. Was meine ich damit? Wir haben auch in Deutschland sehr viel Auslandsdeutsche, das heißt deutsche Staatsbürger, die berechtigt sind zu wählen, aber im Ausland wohnen. Und aufgrund der Postlaufzeiten durch die Briefwahl sind Teile, also je nach Region auf dieser Welt, ist diese Wählergruppe de facto fast verhindert, wirklich ihre Stimme abzugeben. Und warum sucht man nicht für gerade diese Wählergruppe eine Möglichkeit, eine Online-Distanzwahl einzuführen? Und wenn man die dann einmal durchgeführt hat, auch die Erfahrung gesammelt hat, dann kann man das ja erweitern und ausrollen auf andere Wählergruppen.
Das klingt erstmal nach einer guten Idee, weil dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens was Neues ausprobiert und zwar in the making, was ja immer schön ist, learning by doing. Und man hat die sonst die Schwierigkeit haben, ihre Stimme überhaupt rechtzeitig in die Urne zu kriegen, sage ich mal, gleich noch mit abgeholt. Wie gesagt, wir sind kurz vor der Wahlwiederholung oder Wiederholungswahl, wie es ja so schön heißt, in Berlin. Wenn man jetzt digitalisieren würde, ich meine, Berlin hatte ja lange den durch den ex-regierenden Bürgermeister Wovereit geprägten Claim, arm aber sexy, würde das denn wirklich so unfassbar viel Geld kosten oder ist es eigentlich nicht viel teurer, als ständig so viel Zeug zu drucken und irgendwie logistisch auszurollen?
Kosten sind sicher ein relevanter Aspekt. Bei Wahlen in Demokratien, sag ich, sollte das sicher nicht das alleinige Kriterium sein, auf die Finanzen zu schauen. Aber wenn ich jetzt verstehe, augenscheinlich sind für die Wiederholungswahl in Berlin 39 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt, was ungefähr die dreifache Summe ist der ursprünglichen Wahl. Da kommen wir natürlich in Höhen, wo ich sage, da bin ich mir auch sicher, das weiß ich, da gibt es digitale Lösungen, die nicht in einer derartigen Liga spielen, wo man sagt, okay, wir heben da auch Effizienzen. Also wenn wir Richtung Verwaltung schauen, insbesondere die Kosten für die Wahlhelfer, also das sogenannte Erfrischungsgeld, soll jetzt 240 Euro betragen. Das sind natürlich Kosten, wenn wir digitalisieren, sind vielleicht auch nicht mehr so viele Wahlhelfer notwendig und können auch wieder Kosten einsparen, die wir dann in digitale Lösungen ja umsetzen können beispielsweise.
Und ein großes Thema, wenn man über digitale Wahlen oder E-Voting redet, ist ja immer die Sicherheit. Und da sind wir Deutschen ja ganz besonders empfindlich und vorsichtig. Und wie du sagtest, Wahldaten sind extrem sensible Daten. Wir reden hier schließlich über eine funktionierende Demokratie. Sollte man aus der Sicht vielleicht komplett auf die Digitalisierung verzichten und sagen, never change a running system?
Nein. Jetzt, klare Antwort, Sven, nein. Jetzt hast du den Vorteil, ich bin sowohl Elektroingenieur, also deutscher Ingenieur, als auch ITler, wo ich sage, natürlich aus dem Ingenieur heraus, sage ich, du kannst jedes System so sicher bauen, wie du möchtest, das kostet nur Geld. De facto, Estland beweist es, ihr habt darüber gesprochen, es sind sichere Wahlen, auch mit Russland als Nachbar, es funktioniert. Vielleicht auch nochmal sagen, die Online-Distanzwahl ist ja auch nur eine Wahlart. Du kannst am Ende immer noch ins Wahllokal wieder gehen. Das heißt, am Ende hast du immer noch mal einen Zettel, wenn du möchtest. Als dass ich sage, die Technik wird nicht die Herausforderung sein von der Sicherheit. Es ist vielmehr, und das sehen wir ja auch durch die Einflussnahme von unterschiedlichen Stakeholdern, es ist Social Engineering. Ja, es sind die sozialen Medien, die Beeinflussung von Wählern und das Pushen. Und was einen viel größeren Hebel hat, als technische Lösungen anzugreifen, die sehr ausgereift und sehr sicher sind.
Also machen wir als Wählerinnen und Wähler erstmal unser Hirn sicher vor die Angriffe von außen. Um die Sicherheit der Wahlsysteme, auch digitaler Natur, müssen wir uns dann weniger Sorgen machen. Zusammenfassend möchte ich sagen, lieber Carlo, also digitale Wahlen, E-Voting ja, aber bitte Schritt für Schritt und sinnvoll und gut durchdacht und nicht Holter die Polter. Das lernen wir von Carlo Petruschke. Vielen, vielen Dank und mal gucken, wie die Wiederholungswahl läuft.
Ja, absolut. Ich wünsche den Mitarbeitern in Berlin viel Erfolg. Und ich denke, der Weg auf jeden Fall Richtung digitale Wahlen, den gehen wir. Interesse ist da. Beispiele gibt es genug. Von daher müssen wir es wie so oft einfach nur tun.
Ich sag's mal mit Shrek, Schrittchen für Schrittchen und nicht nach unten gucken. Vielen Dank, Carlo.
Vielen Dank.
Im Gespräch.
Ja, nun haben wir hier heute schon einiges gelernt über E-Voting, wie das Thema in unseren EU-Nachbarländern gehandhabt wird und jetzt gerade von Carlo Petruschke ja auch einige Argumente, Möglichkeiten, wie man E-Wahlen auch schrittweise in Deutschland einführen könnte. Aber es gibt natürlich auch viele Stimmen, die dem ganzen Thema E-Voting durchaus etwas kritischer gegenüberstehen. Und was es hier unter anderem auch in puncto Sicherheit zu bedenken gibt und warum es in Deutschland eigentlich keine Alternative zur klassischen Briefwahl als dezentrale Remote-Wahlvariante sozusagen gibt. Das bespreche ich jetzt gleich mit Henning Tillmann. Er ist Mitglied des Beirats zur Digitalstrategie der Bundesregierung, war lange Co-Vorsitzender von D64 und ist Co-Founder und Managing Director des Startups Snack. Hallo Henning.
Hallihallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, Henning, du lebst ja selbst auch seit Jahren in Berlin, hast ja die ein oder andere Wahl hier mitgemacht, unter anderem eben auch die Chaoswahl in 2021. Wie hast du denn den Wahltag in Berlin erlebt? Hast du vorab schon per Briefwahl gewählt oder bist du live im Wahlchaos gelandet?
Tatsächlich habe ich vorab gewählt. Ich mache das eigentlich meistens. Ich gehe meistens dann immer ins Bürgeramt und wähle dann dort vor Ort schon einige Tage vorher, also quasi Briefwahl vor Ort. Und da war natürlich alles entspannt. Und tatsächlich auch von Freunden und Bekannten habe ich keine großen Probleme gehört. Aber es gab sie ja anscheinend so schlimm, dass es halt eben jetzt eine Neuwahl gibt. Hätte man auch damals noch nicht gedacht.
Du interessierst dich ja selber auch für Politik, bist ja auch ein SPD-Mitglied, hast ja sogar als Teil der SPD-Delegation in den Koalitionsverhandlungen damals mit der CDU-CSU mitgewirkt. Wie stehst denn du persönlich zu dieser Wiederholungswahl, die jetzt ansteht? Also vielleicht auch so ein bisschen aus der politischen Brille und eben ja, persönlich.
Naja, es ist schon wichtig, dass Wahlen vernünftig ablaufen, dass die Wahlgrundsätze, die es gibt, über die wir vielleicht auch gleich später nochmal zum Thema E-Voting sprechen werden, weil die nämlich auch da einen sehr großen Bestandteil haben, und sich das Bundesverfassungsgericht damit ja auch immer auseinandersetzt, dass diese Wahlgrundsätze eben auch erreicht werden können. Und anscheinend hat es so große Komplikationen gegeben, dass es ja höchstrichterlich jetzt auch nochmal bestätigt wurde, dass diese Wiederholungswahl stattfinden muss. Und das ist natürlich schon ja traurig und auch peinlich, dass in der Hauptstadt das so nicht gut abgelaufen ist. Aber es ist so, und im Endeffekt können wir auch froh sein, dass bei uns ja die Gewaltenteilung gut funktioniert. Und wenn dann festgestellt wird, das war alles nicht gut, dann wird halt neu gewählt. Ärgerlich, aber im Endeffekt ist es auch irgendwie ein gutes Zeichen, dass das bei uns alles funktioniert und kontrolliert wird und im Zweifel dann halt wiederholt werden muss.
Nun gibt es aber ja durchaus auch Argumente, das Ganze digital sozusagen zu machen. Ne? Eins ist ja zum Beispiel ein Kostenfaktor. Ne? Ich habe jetzt gelesen, allein diese Wiederholungswahl kostet irgendwie 39 Millionen Euro, sogar dreimal mehr als die erste Wahl sozusagen. Und das ist ja nur ein Argument. Und trotzdem sagst du ja, beziehungsweise das hast du ja auch in einem Artikel, den du gemeinsam mit Marina Weißband und Erik Tuchtfeld auch vorletztes Jahr veröffentlicht hast, dass es eigentlich trotz allem nach wie vor keine Alternative zu einer Briefwahl gibt, wenn es denn remote sein soll. Würdest du diesen Satz auch nach wie vor unterschreiben?
Ja, definitiv. Wahlen sind teuer und Demokratie kostet auch Geld. Das muss man erstmal, um das Kostenargument so ein bisschen abzubügeln, ganz klar auch sagen. Das muss uns das einfach wert sein. Wenn man sich auch mal in andere Länder schaut, in die USA, was da teilweise ausgegeben wird, da ist auch bei den Parteien oder bei den Kampagnen der Kandidatinnen und Kandidaten, ist das hier sogar ein Witz, kann man fast sagen, was ausgegeben wird. Aber natürlich verstehe ich Argumente, die sagen, hey, wir müssen auch mit der Zeit gehen, wir müssen auch digital anbieten, man kann digital Flüge buchen, man kann digital alles einkaufen und machen. Warum kann man nicht wählen? Das klingt auf den ersten Blick auch vielleicht sexy, digital zu wählen. Es hat allerdings einige Probleme und ich bin ja vor allem auch Diplom-Informatiker, also ich kann das aus einer technischen Perspektive ein bisschen beurteilen. Und naja, es gibt da halt eben schon Probleme. Und wenn man dann auf diese Wahlgrundsätze achtet, die das Grundgesetz festschreibt, dann sind die eben nicht so einfach vereinbar mit einer digitalen Wahl. Und ich rede bei dem Nein zu digitalen Wahlen vor allem über staatliche Wahlen. Also es geht jetzt nicht darum, um einen Taubenzuchtverein oder irgendein anderer Verein. Da kann man sicherlich auch Mechanismen haben, um digital zu wählen. Wir haben als D64 sogar auch einen Mechanismus vorgestellt, wie so etwas gut laufen kann. Aber bei staatlichen Wahlen, also bei Bundestagswahlen, Landtagswahlen und so weiter, da ist es halt eben schwieriger, weil da es eben diese Wahlgrundsätze gibt. Das Grundgesetz definiert 5 Wahlgrundsätze. Es gibt noch einen 6., der später über Gerichte festgestellt wurde. Die 5 sind Allgemeinheit, also dass alle Bürgerinnen und Bürger wählen können. Die Unmittelbarkeit, das ist anders als zum Beispiel in den USA mit dem Electoral College, also direkt gewählt wird und nicht erst Wahlmänner oder Wahlfrauen gewählt werden. Also unmittelbar muss es in Deutschland sein. Die Freiheit muss gegeben sein, also kein Zwang, dass ich wählen muss. Und dementsprechend ist zum Beispiel ja auch es verboten, in den Wahlkabinen Selfies zu machen, weil man dann vielleicht annehmen könnte, dass man unter Druck gesetzt wird, bestimmte Sachen zu wählen. Also diese Freiheit muss gegeben sein, die Gleichheit muss gegeben sein. Also anders als damals in Preußen, wo eine Stimme mehr gezählt hat als die andere, zählt hier jede Stimme gleich. Und eben die Geheimheit, also niemand außer man selbst weiß, was man gewählt hat und sonst niemand anders. Und dann gibt es eben diesen 6. Wahlgrundsatz, der über Gerichte eigentlich festgestellt wurde, nämlich den Wahlgrundsatz der Öffentlichkeit. Und das bedeutet, dass auch für den Laien verständlich sein muss, was eigentlich passiert. Und genau diese beiden letzten, also die Geheimheit und die Öffentlichkeit, das sind die großen Probleme beim digitalen Wählen.
Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, warum das aus deiner oder aus eurer Sicht so ist?
Naja, also nehmen wir mal das Thema der Öffentlichkeit, also dass es für den Laien verständlich sein muss, was da eigentlich passiert. Das geht natürlich nicht, weil wir haben bei digitalen Wahlen eine Blackbox. Also geht irgendwo in ein System rein und wir hoffen, dass am Ende das Richtige rauskommt. Und bei Wahlzetteln, also der klassische Wahlvorgang, da kann das mit einfachen Grundschulkenntnissen jeder nachrechnen. Also das heißt, wenn ich glaube, dass in meinem Wahlkreis oder in meinem Wahlbezirk etwas nicht richtig abgelaufen ist, dann kann man das anfechten und im Endeffekt wird dann vielleicht nochmal Neuauszählung beantragt. So, und dann kann man sich hinstellen und jeder kann 1+1 rechnen und kommt dann auf das richtige Ergebnis, indem man die Zettel sortiert. Das ist ja halt eben dann nicht mehr möglich, wenn es digital läuft, weil da muss man erstens überhaupt erstmal Zugang zum Quelltext haben und zu dem System selbst. Und zweitens muss man das ja studiert haben oder zumindest gute Kenntnisse haben. Das ist für den Laien eben nicht mehr nachvollziehbar. Und das hat auch eben das Bundesverfassungsgericht schon 2009 in einem Urteil zu den NEDAP-Wahlcomputern. Es gab mal in den 2000ern Versuche, das war auch immer noch in tatsächlichen Wahlbüros, aber mit Wahlgeräten zu arbeiten, wie es in den USA zum Beispiel ja auch stattfindet. Statt Stift und Zettel hat man so ein Gerät gedrückt. Und da gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der eben diese Testversuche, die es gegeben hat, in Köln zum Beispiel oder auch bei manchen Oberbürgermeisterwahlen, als nichtig eingestuft hat, weil eben diese Prinzip der Öffentlichkeit nicht gegeben ist. Man tippt, drückt drauf und hofft, dass das Richtige rauskommt. Und auch die Geheimheit ist eben schwierig, wenn man versucht, das zum Beispiel zu umgehen, weil das ist ein Paradoxon, ein Widerspruch. Also das heißt, entweder macht man so einen Wahlcomputer und es geht alles geheim rein und man muss hoffen, dass das Richtige rauskommt, oder man arbeitet mit teilweise Prüfcodes und so weiter und dann wird es aber schon wieder schwierig, die Geheimheit sicherzustellen. Und das ist dieser große Konflikt, den es eben bei dem Thema E-Voting gibt.
Nun hattest du ja schon gesagt, das Ganze trifft vor allem eben auf Staatswahlen zu. Das gilt nicht unbedingt für Vereinswahlen oder andere Wahlen. Damals, als ihr euren Artikel veröffentlicht habt, 2020, da ging es ja auch vor allem um den CDU-Parteitag, der damals anstand, um die Wahl des Vorsitzenden. Das musste dann verschoben werden, auch wegen der Pandemie vor allem. Und es gab halt ziemlich große Diskussionen darum, wie man das jetzt eigentlich lösen kann. Und am Ende wurde dort dann tatsächlich ja digital gewählt. Was unterscheidet denn das Entscheiden in einer Partei oder eben in einem Verein von einer Bundestags- oder Landtagswahl? Warum geht das eine und das andere ist irgendwie kritisch?
Na, auch bei der Partei ging es nicht so richtig. Also das war 2020, damals Annegret Kramp-Karrenbauer ist zurückgetreten, sollte Nachfolge gefunden werden, es wurde dann später Armin Laschet. Und die haben zwar einen digitalen Parteitag veranstaltet, die CDU, haben dort auch digital gewählt, die Delegierten, haben dann aber das Ergebnis nochmal bestätigen lassen über eine Briefwahl. Das heißt, der Spitzenkandidat oder derjenige, der die meisten Stimmen bekommen hat, der damalige Wahlsieger Armin Laschet bei der CDU-internen Wahl, wurde dann nochmal schriftlich von allen Delegierten gewählt. Da gab es dann nur ihn zur Abstimmung und dann ja, nein, Enthaltung. Und das war nochmal, um das quasi zu bestätigen. Man muss ein bisschen drei Teile unterscheiden. Es gibt einerseits staatliche Wahlen, für die diese Wahlgrundsätze gelten, für die darüber haben wir gerade gesprochen. Dann gibt es auf der anderen Seite das Extrem, sag ich mal, die Vereine. Die Vereine sind in ihrer Organisation selbst weitestgehend frei, wie sie das quasi organisieren. Und dann haben wir Parteien irgendwo dazwischen. Und jetzt ist es so die Frage, was machen denn Parteien? Also Parteien wählen einerseits so Vorsitzende, wie jetzt damals bei der CDU. Sie stellen aber eben auch Listen auf zur Bundestagswahl, Landtagswahl und so weiter. Und da ist so ein bisschen die Grauzone. Also es ist ja eben staatsnahe Wahlen, weil man stellt dort ja Kandidaten auch. Und ich würde auch sagen, dass ein CDU-Vorsitzender, ja, das ist eben auch schon eine besondere Funktion, die da eingenommen wird. Und Parteien sind halt eben Organe des Verfassungslebens und sollen halt auch bei der Willensbildung des Volkes mitbestimmen. Und deswegen ist das sehr, sehr in der Grauzone bei so Vorstandswahlen. Und tatsächlich war es ja auch so. Es wurde eine Vorentscheidung digital gemacht, aber die richtige Abstimmung oder das, was dann auch eingetragen wurde, war dann eine Einzelwahl des Kandidaten Armin Laschet, der dann mit, ich glaube, 90% oder so gewählt wurde.
Um vielleicht nochmal auf diesen Sicherheitsaspekt zurückzukommen. Du hast schon gesagt, wichtiges Thema ist ja, dass eben das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Und da gibt es eben ja verschiedene Stellen, an denen da sich durch Sicherheitslücken oder Sicherheitsrisiken sozusagen ergeben können. Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Wo siehst du da größere Risiken?
Naja, also jedes System, das kann ich als Informatiker sagen, hat irgendwo auch immer Fehler. Das ist normal. Das ist auch irgendwie in vielen Sachen auch kein Problem. Dann behebt man sie. Aber wir reden hier eben über unsere Demokratie und es muss noch nicht mal ein Fehler vorliegen. Es reicht ja, wenn der Zweifel da ist. Es reicht ja, wenn Desinformationen gestreut werden und wird gesagt, hey, das hat nicht funktioniert, da war ein Fehler. Man kann es ja gar nicht richtig beweisen für die Allgemeinheit. Da sind wir wieder da bei dem Thema Öffentlichkeit. Es muss für den Laien verständlich sein. Und wir erleben ja auch viele Desinformationskampagnen, die stattfinden. Und wenn wir dann auf ein digitales System setzen würden und selbst wenn es fehlerfrei laufen würde, allein der Zweifel reicht, um die ganze Wahl in Frage zu stellen. Weil anders als bei Wahlbüros, die jetzt oder Wahlbezirken, die jetzt stattfinden, wo man sagen kann, hey, wie jetzt in Berlin, es war jetzt in Berlin etwas ein Problem und da auch und da, ja, und da muss man sagen, reicht das, dass die ganze, oder ist es so stark, dass die ganze Wahl wiederholt wird oder vielleicht nur in einem Bezirk oder sagt man, okay, da gab es zwar Probleme, aber die Gesamtheit der Wahl ist nicht beeinträchtigt. Das gibt es ja eben digital nicht. Also entweder funktioniert es überall oder es funktioniert überall nicht. Oder es funktioniert vielleicht überall, aber überall ist der Zweifel. Und ich glaube, die Demokratie muss uns in diesem Fall halt ein bisschen mehr Geld, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass das auch ein bisschen teurer ist mit Stift und Zettel und eben auch vielleicht ein bisschen Zeit wert sein, weil man anders als bei Digitalwahlen natürlich ein bisschen warten muss, bis das Endergebnis feststeht. Aber es geht halt um unsere Demokratie. Und da ist das leider eben, auch wenn es vielleicht schön wäre in der Fantasie, digital nicht wirklich abzubilden, sodass eben ja alle Zweifel nichtig gemacht werden können und wir diese Wahlgrundsätze einhalten können.
Es gibt aber ja nun durchaus Nachbarländer, zum Beispiel Estland ganz intensiv, aber auch Frankreich in Teilen, wo es ja zumindest möglich ist, dass sozusagen Franzosen, die im Ausland sind, digital wählen. Das sind ja nun schon auch Demokratien, sag ich mal, die den demokratischen Grundsatz ja auch ernst nehmen. Also haben die diese Probleme auch und nehmen sie nur nicht so ernst oder haben die einfach doch irgendwie auch andere Wahlgrundsätze oder woran liegt das aus deiner Sicht?
Naja, also auch in den USA gibt es ja Wahlcomputer zum Beispiel, die eingesetzt werden. Und ob man jetzt vor Ort an einem Wahlcomputer wählt oder online, im Endeffekt ist es ein System, was da ist. Mhm. Es ist immer die Frage, inwiefern man bestimmte Sachen auch auslegt. Und wir schränken sogar ja auch unsere Wahlgrundsätze etwas ein. Wenn man an die Briefwahl denkt, da ist zum Beispiel der Wahlgrundsatz der Geheimheit auch etwas eingeschränkt, weil theoretisch könnte ja jemand von der Post den Brief aufmachen oder die beiden Briefe, man macht ja immer zwei. Ja. Und die Geheimheit ist damit eben auch nicht so garantiert, wie sie vielleicht in der Wahlkabine wäre. Und das sind halt immer so Fragen, was sind so Trade-offs? Was ist man bereit einzugehen? Und man macht bei der Briefwahl eben das, weil man sagt, okay, wir schränken die Geheimheit etwas ein, weil wir den Wahlgrundsatz der Allgemeinheit, also dass alle Bürgerinnen und Bürger wählen können, uns ein bisschen wichtiger ist, weil vielleicht können manche nicht an dem Tag in die Wahlkabine gehen, sind im Urlaub oder sind körperlich eingeschränkt oder was auch immer. Und das ist ein Abwiegen dieser Grundsätze. Und natürlich gibt es andere Länder, die vielleicht andere Wahlgrundsätze haben, das auch anders abwiegen. Aber wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat 2009 schon einmal zum Thema Wahlcomputer, zwar nicht online, aber vor Ort geurteilt und kam da zu einem klaren Ergebnis. Und eben dieses Paradoxon, eben dieser Widerspruch zwischen Öffentlichkeit und Geheimheit mit digitalen Geräten sicherzustellen, ist nicht so einfach. Und dann kommt dann wieder die Frage, welcher große Benefit hätte das denn? Also sind wir bereit, die Öffentlichkeit so stark einzuschränken, also der Wahlgrundsatz der Öffentlichkeit so stark einzuschränken und der Geheimheit vielleicht auch? Für was denn eigentlich? Geht man dann davon aus, dass dann auf einmal 15% der Bevölkerung mehr wählen gehen? Aber ich möchte eine Sache nur sagen, damit ich auch nicht falsch verstanden werde. Es geht mir nicht darum, digitale Partizipation niederzumachen. Mhm. Im Gegenteil, also ich bin ja ein großer Fan der Digitalisierung oder digitalen Transformation. Ich glaube nur, dass es dieser eine Punkt ist, wo wir wirklich sagen, da haben wir noch keinen Weg aktuell. Und das heißt aber nicht, dass man natürlich generell digitale Meinungsbildung oder Sachabstimmungen, die nicht geheim sind, nicht machen sollte. Also, dass man zum Beispiel sehen kann, hey, der Henning Tillmann, der hat dafür gestimmt, das ist öffentlich, das kann man nachvollziehen. Mhm. Bei all solchen Sachen ist es überhaupt kein Problem. Und eben, ich sage das auch, für Vereine oder so, wo es halt eben keine staatsnahen Wahlen sind, da geht das eben auch. Da muss man halt sagen, gehe ich das Risiko ein, dass es vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist für alle. Und das machen ja auch viele schon. Und gerade die Covid-Pandemie hat ja auch da ein paar Lockerungen gebracht und auch ein anderes Verständnis für gegeben.
Gut, ja, letzte Frage vielleicht. Carlo Petruschke, mit dem wir das Interview vor dir geführt haben, der plädiert ja so ein bisschen für eine schrittweise Digitalisierung. Er sagt also, wir müssen ja gar nicht unbedingt über ganz oder gar nicht reden. Und E-Voting heißt ja jetzt auch nicht unbedingt nur, dass wir halt mit dem Klick sozusagen unsere Wahl abgeben, sondern es gibt ja auch ganz viele Prozesse, die sozusagen im Hintergrund laufen, die zu einer Wahl gehören. Und da könnte man ja teilweise zumindest schon mal ansetzen, ob man da nicht durch Digitalisierung das ein oder andere einfacher macht. Er nannte zum Beispiel als Stichwort, ein digitales Wählerverzeichnis wäre ja schon mal ein erster Schritt, sodass man nicht mehr unbedingt auf das Wahllokal bei sich um die Ecke angewiesen wäre, sondern vielleicht überall wählen könnte und dann eben auch nicht solche Schlangen entstünden, wie das ja bei der letzten Wahl hier in Berlin der Fall war. Wie siehst du das? Macht das Sinn, dass man zumindest so vielleicht an anderen Stellen, wenn es jetzt nicht um die eigentliche Stimmabgabe sozusagen geht, vielleicht über digitale Lösungen nachdenkt oder würdest du das auch kategorisch ausschließen?
Nein, also das wird ja teilweise auch schon gemacht. Also es ist ja nicht mehr so, dass die ganzen Wahlergebnisse, die jetzt in den Wahllokalen entstehen, dann per Brieftaube an einen Bundeswahlleiter weitergeleitet werden, sondern es findet ja auch schon eine elektronische Weitergabe der Ergebnisse statt, damit das auch schnell zusammengefasst werden kann. Digitales Wählerverzeichnis kann sein, da müsste ich mich ehrlicherweise mehr mit beschäftigen, um Fragen zu stellen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Wobei, wie gesagt, ne, auch die aktuell ist es ja schon so, dass diese Probleme, weil man jetzt nicht wählen kann, dadurch mitigiert wird, dass es eine Briefwahl gibt, um vorher zu wählen. Aber klar, natürlich kann man alles drumherum weitestgehend sicher digitalisieren, wenn man das gut macht. Aber wie gesagt, das Problem bleibt der Wahlprozess selbst und so, dass man eben Stift und Zettel nutzen muss, um eben diese Zettel im Zweifel auch von jedermann und jeder Frau nachzählen zu können. Und was drumherum passiert, da kann man sich sicherlich viel vorstellen.
Alles klar. Vielen Dank, Henning Tillmann. Ich fand es ja sehr spannend, nochmal so ein paar neue Punkte jetzt auch von dir zu hören, dass das ganze Thema einfach tatsächlich auch sehr komplex ist, ne? Dass es schon auch viele demokratische Wahlgrundsätze eben gibt, sicherheitstechnische Bedenken, die man im Kopf behalten muss, um ja das Thema Online-Wahlen, E-Wahlen für Deutschland zu bewerten. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Es ist ein langer und ein sehr steiniger Weg, gerade für uns hier in Deutschland, ehe wir eventuell irgendwann mal zumindest die Option haben, digital zu wählen. Aber ich meine, unter uns, Sidonie, es wird mittel- bis langfristig sicherlich darauf hinauslaufen, oder?
Ja, also ich finde, es ist natürlich sehr schwer zu beurteilen, ob diese ganzen, natürlich gibt es ja viele Argumente, die man kritisch berücksichtigen muss, ne? Das ganze Sicherheitsthema und eben auch das spezielle Wahlrecht in Deutschland, wie es in der Verfassung verankert ist und so. Ich fand es jetzt tatsächlich auch in der Folge mal interessant, dass es eben nicht so einfach ist, ne? Dass man einfach sagt, ja klar, digitale Wahl liegt ja auf der Hand, macht alles einfacher, machen wir jetzt so, ne? Also ich finde es schon bedenkenswert, dass das Ganze halt so ein bisschen differenzierter betrachtet werden muss.
Ich freue mich auf das Wahllokal neben dem Auktionshaus in den Großstädten bei World of Warcraft in Azeroth. Da kann ich dann gleich nebenbei, bevor ich in den nächsten Raid gehe, meine Stimme abgeben. Nee, Spaß beiseite. Was ich spannend fand, war die Idee zu sagen, Leute, vielleicht denken wir mal nicht drüber nach, wie wir unsere aktuellen Wahlmethoden, Wahlarten digitalisieren, sondern vielleicht denken wir das ganze Thema nochmal neu vom Ergebnis her. Also ne, wie kommen wir dahin, dass wir möglichst viele Leute auch zukünftig mitnehmen als Wählerinnen und Wähler und trotzdem aber auch die Wichtigkeit und natürlich auch die Demokratie in einer Wahl hochhalten. Also ich glaube, das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, gerade hier in Deutschland. Und wir können ja immer wieder mal über die Grenze schielen und gucken, was denn unsere Nachbarn so machen.
Das machen wir.
An alle Berlinerinnen und Berliner an dieser Stelle, gehen Sie wählen. Ja?
Unbedingt.
Also geht bitte wählen, unbedingt. Ganz, ganz wichtig.
Live oder per Brief.
Genau, per Brief ist fast schon ein bisschen spät jetzt, oder?
Stimmt, ja.
Also viel Spaß beim Wählen und ja, bis zum nächsten Mal. Hat mir viel Spaß gemacht. Sidonie, bis bald.
Tschüss zusammen, tschüss Sven.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.